Kunst verdichtet Erlebnisse auf ästhetische Weise zur Erfahrung und sie schafft damit eine neue, zudem emotional aufgeladene Weisheit. Tim Raue, kann Kochen in diesem Sinn eine Kunst sein?
Auf jeden Fall ist es eine Kunstform, vor allen Dingen das Erlebnis eines gesamten Abends, wo Service, Getränke und Essen zusammenspielen. Das ist natürlich auch eine Verdichtung, es ist eine Inspiration und ich finde, es ist durchaus eine Kunstform. Es wird auch unter meinen Kollegen immer wieder gerne diskutiert. Vor allen Dingen das Kochen an sich sehen viele nur als Handwerk.
Als Artistik, ja, ist es ja auch. Also Sie müssen ja mit sehr vielen Dingen umgehen und es ist ein ziemlich schweißtreibendes Geschäft.
Definitiv und auch ein sehr stressiges. Ich finde halt, dass die Artistik, wie Sie so schön sagen, das Handwerk besteht darin, dass man ein Steinbutt perfekt filetiert, eine 80-Gramm-Tranche schneidet und sie glasig gart. Die Kunstform ist dann, die Aromaten dazu so zu verbinden, dass es einzigartig ist. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Sud von Fishmore mit Yuzu und Cordifolsalat und das dann am Gast noch zu verbinden mit einem 10 Jahre im Holzfass gereiften Yuzu-Sake und in einer Umgebung zu servieren, wo man mit jedem Bissen, mit jedem Ton, den man hört, für sich etwas schafft und tatsächlich verdichtet ein emotionales Erlebnis. Das ist für mich definitiv Kunst.
Interessant, dass Sie Ihre eigene Kochkunst in einen größeren, fast theatralischen Kontext gestellt haben, nämlich in der Inszenierung des Abends, also mit der Dramaturgie des Abends, Vorspeise, Hauptgang, Dessert und das ganze Ambiente drumherum. Also Sie sehen Ihre Kunst sozusagen als ein 3D-Gesamtkunstwerk und nicht nur reduziert auf das Essen.
Absolut. Also früher war es so, dass die großen Küchenchefs auch sehr große Egoisten waren in der Sicht darauf, warum kommt der Gast in ein Restaurant? Der kommt, weil ich koche. Und das ist mit Sicherheit auch heute teilweise noch der Fall. Aber soll ein Restaurant sehr gut laufen, dann ist die Antwort, die ich geben kann, dass es tatsächlich dazugehört. Das ist im Endeffekt, die Inszenierung ist ganz, ganz wichtig, auch von eben von Ihnen schon wieder leicht unter den Tisch gefallen, der Service. Die Mitarbeiter, die am Gast sind, die dem Gast das Gefühl geben können, dass sie Gastgeber sind, also wirklich dem Gast etwas geben, ihn durch den Abend begleiten, für ihn da sind, Fragen antworten, Erfahrungen austauschen und natürlich Getränke. Also ich finde, dass Wein oder alkoholische Getränke und Essen einfach wunderbar zusammenpassen. Und die Gesamtinszenierung ist das, was es ausmacht. Und man merkt, gerade auch in Deutschland in den letzten 10, 15 Jahren, dass der Deutsche sich mehr dafür begeistern kann. Bis jetzt ist es für ihn vor allen Dingen gewesen, dass das Theater, die Musik, die Oper oder halt dann tatsächlich bildende, malende Kunst etwas ist, was er als Kultur oder Kunstkulturformen sieht und das Essen und Trinken eher so banal zur Seite geschoben wurden. Sie finden auch nur in Deutschland Billig-Discounter, wo es ein Kilo Fleisch für 1,99 gibt, wo jemand mit einem 200.000 Euro Mercedes vorfährt. Das wird Ihnen in Frankreich, Spanien, Italien oder auch jetzt in den nordischen Ländern niemals widerfahren, dass Sie sowas sehen.
Sie haben eben auf die anderen Kunstformen angesprochen, also Literatur, Oper, bildende Kunst, Film, Musik, Architektur. Das alles sind Kunstgattungen, die uns beglücken können und in den höchsten Momenten des Glücks oder der Trauer auch zu Tränen rühren können. Haben Sie schon mal erlebt, dass Sie bei einem solchen kochästhetisch, kochkünstlerischen Ereignis den Tränen nahe waren?
Ich habe schon oft Gäste gehabt, die wirklich geweint haben, weil sie gesagt haben, das ist so atemberaubend, so schön. Mir ist es als Gast noch nicht passiert. Ich lerne im Moment gerade, mich darüber zu freuen, wenn ich Gerichte selber kreiere oder wenn ich halt 2 Wochen auf Reisen war, weil ich mal wieder ein neues Restaurant im Ausland eröffnet habe und dann in mein Hauptrestaurant, die Rudi-Dutschke-Straße, wiederkomme und sehe dann ein Gericht. Wir haben jetzt eins, was ich wirklich im Moment von ganzem Herzen liebe. Das heißt Gailan und Auster und das grundsätzliche Gericht in der kantonesischen Küche ist Gailan, das ist ein chinesischer Brokkoli, der im Wok sortiert wird und dann meistens mit einer industriellen Austernsoße glasiert wird und auf so einem tiefen Teller geboxt wird. Und wir haben das als Inspiration genommen und haben ein Püree von dem Gailan gemacht, was hinreißend mit jungem Knoblauch gewürzt ist. Da drauf dann ein paar kleine Stücke dieses Brokkolis, die nur kurz angegart sind. Die Auster einmal, eine dicke, fette, pochierte Gilardeau-Auster und diese Austern getrocknet, fermentiert, daraus ein Jus gekocht. Das wird dann abglasiert. Dann gibt es noch ein frisches, säuerliches Limettentapioca und in Fischsoße eingelegt. gehackte, grüne, kleine Chili-Stücke. Und wenn man das isst, dann ist das so die Essenz dieses Gerichtes aus Hongkong, aber erweitert um Eleganz, um kleine Zwischenschritte, um das Aufpoppen von Süße, Säure, Schärfe. Das ist, als würde man an den Himmel gucken und so kleine Sternschnuppen sehen, die am Gaumen tanzen. Und das rührt mich dann schon sehr und das merke ich dann auch. Für Tränen hat es noch nicht gereicht. Ich werde mal beim nächsten Mal gucken, ob die ein oder andere kommt.
Wir haben jetzt ein wenig gespürt auch, wie begeistert Sie mit den eigenen Kochkünsten umgehen und wie Sie selbst das bereichert. Wie sind Sie dazu gekommen?
Mein Weg in die Küche war relativ banal. Ich habe die Schule beendet.
Sie sind Jahrgang 1974,
Weltmeisterjahrgang. Ah, ja. Also wir haben gegen Holland damals den Weltmeistertitel geholt.
Sie sind in Berlin aufgewachsen.
Ich bin Berlin-Kreuzberg, ja. Also im Westteil von Berlin aufgewachsen.
Und ich glaube, das müssen wir doch zumindest in Parenthese kurz erklären. Sie haben auch eine typische Kreuzberger Karriere hinter sich bei den 36 Boys. Wobei man erklären muss,
das 36. Was ist die typische Kreuzberger Karriere?
Die Sie hinter sich gemacht haben.
Oh, also kriminell. Gewalttätig.
Ja.
Gut.
Das mit einem hohen Ausländeranteil. Sie waren Mitglied dieser Gang. Araber, Türken, ein Grieche, absolut. Und Sie als einziger Deutscher.
Genau.
Sie waren kriminell.
Absolut. Ich war sozusagen der Migrant, der Deutsche, der integriert wurde. Die Geschichte ist relativ einfach und kurz zu erzählen. Meine Eltern haben sich früh getrennt. Da war ich 3. Mein Vater war ein sehr charmanter, cleverer Kerl, der leider aber seine Aggression dann an seinem einzigen Sohn ausgelassen hat.
Also
man sagt heute, glaube ich, misshandeln dazu. Also halt einfach bis zur Bewusstlosigkeit zusammengeprügelt. Und diese Aggression, die in diesen kleinen Jungen in mich damals eingesetzt wurde, das war wie ein ganz großes, dunkles Saatgut, was einfach diese Demütigung, diese Schläge, die habe ich bis heute nicht vergessen. Die kann ich auch nicht vergessen. Und da ich jetzt schon seit über 20 Jahren Therapien mache oder in Therapie bin und mich damit auseinandersetze, heißt das nur, dass ich diese Gewalt, die in mir ist, diese unglaubliche, schwarze, bösartige, hasserfüllte Gewalt und diese Demütigung, dass ich die kanalisiere, dass ich diese Kraft nehme, um sie in meine Arbeit zu stecken. Und damals war es halt einfach so, dass ich dann mit 14 auf der Straße war und dann wollte man mir die Schuhe abziehen, wie man gesagt hat, also räuberische Erpressung, Messer an den Hals, zieh deine Schuhe aus. Und da standen 3 junge Kerle vor mir und die habe ich dann windelweich geprügelt und hat mir ihre Schuhe genommen. Und am nächsten Tag habe ich dann die älteren Brüder getroffen und dann gab es dann die nächste Auseinandersetzung. Und dann habe ich denen so viel Respekt eingeflößt, dass sie mich gebeten haben, Teil ihrer Gruppe zu werden. Und dann bin ich halt auf der Straße groß geworden mit denen und habe mich durchs Leben geschlagen. Ich habe viel Mist gebaut. Es gibt viele Menschen, bei denen ich mich persönlich entschuldigen müsste. Ich habe damals mitbekommen, wie schlecht oder einfach wie überhaupt nicht diese Menschen in unsere Gesellschaft integriert wurden, weil einfach auch der Stolz gefehlt hat, der eigene Nationalstolz zu sagen, hey, wir sind hier in einem großartigen Land, in dem jeder seine Religion ausüben darf, seine Sexualität frei leben darf, in dem du stolz sein darfst, dass du ein Teil dessen bist. Und das hat nichts mit unserer Vergangenheit zu tun oder mit unserer Zukunft, sondern weil wir einfach ein großartiges, grundsätzlich liberales Land sind. Und die haben einfach auch gesucht, die haben dann versucht, Türken zu sein. In der Türkei haben sie aber die Deutschen genannt und so waren wir orientierungslos und wir haben dann versucht, unseren Platz tatsächlich zu erkämpfen.
Aus dieser Situation sind Sie rausgerissen worden und kamen dann zu Ihrem Vater in Baden-Württemberg, glaube ich, Walderstadt. Haben Sie dann gelebt?
Das war tatsächlich so, bevor ich gewalttätig war. Also ich habe die Jahre, meine Eltern haben sich getrennt, wo ich 3 war. Bis zu meinem 9. Lebensjahr war ich nur bei meiner Mutter. Dann bin ich zu meinem Vater nach Walderstadt für 2 Jahre. Da ging es dann los, dass er mich verprügelt hat, ohne dass ich tatsächlich etwas gemacht habe. Also ich habe keinen Mist gebaut zu der Zeit. Ich war in der Schule gut, ich war ein netter Kerl. Und dann ging es nochmal zu meiner Mutter, weil er sich dann von seiner zweiten Frau getrennt hat, bevor dann die 3. oder 4. kam. Das war dann nicht mehr so umsichtig. Und dann bin ich nochmal 2 Jahre nach Frankfurt. Das war dann
Bruchköbel,
genau, in der Nähe von Frankfurt. Das war dann schon eine sehr ungute Zeit, weil ich dann auch Kontakt zu Hooligans bekommen habe und ich dann selber natürlich so zwischen 11 und 13 in so eine Teenager-Phase gekommen bin, wo ich dann halt irgendwann auch zurückgeschlagen habe. Dann war der Bruch auch mit ihm irgendwie da. Also es war zwar auch ein Respekt da, dass klar war, er fässt mich jetzt nicht mehr an, aber es war halt dann jede Illusion, dass es dieses Vater-Sohn miteinander gibt, das war tatsächlich abrupt zerstört. Und dann bin ich mit 14 wieder zurück nach Berlin und dann hat es halt wirklich noch nicht mal Wochen gedauert. Es waren Tage, bis ich dann halt im Milieu war, wo klar war, das wird nicht gut enden. Ja. Und da habe ich dann das Glück gehabt, dass wo die Schule zu Ende war, dass ich diesen Rettungsanker, Ausbildungsplatz, Beruf als Koch gefunden habe, dann auch nahe an den Ausbildungsbetrieb im tiefen Zehlendorf gezogen bin und damit einfach nicht mehr bei den Jungs war. Und das hat mir wahrscheinlich den Arsch gerettet.
Sie haben sich dann für eine Kochlehre entschieden?
Genau, im Berufsinformationszentrum macht man so einen, oder hat man damals einen Multiple-Choice-Test gemacht. Da gibt es dann drei Varianten, die unten rausfallen, die empfohlen werden. Bei mir war es Landschaftsgärtner. Das war relativ schnell für mich klar. Das draußen arbeiten war nicht meins. Das Grüne hatte ich jetzt auch nicht so richtig ins Herz geschlossen. Maler, Lackierer kannte ich von meinen Graffiti-Kumpels. Das hatte auch nichts mit Kreativität zu tun, sondern da ging es dann meistens darum, dass man 8000 Quadratmetern drittes Mal weißen durfte. Und Kochen dachte ich, okay, hatte ich natürlich auch überhaupt gar keine Vorstellung, aber es hat was mit Essen zu tun. Und ich habe mich schon als Kind ins Essen geflüchtet. Das heißt, ich habe gerne gegessen. Für mich war Genießen etwas Besonderes. Wenn ich von meiner Großmutter 5 Mark gekriegt habe, dann bin ich in den Supermarkt gegangen und war damals ganz heiß auf so Fertigsalate. Jägersalat, Budapester-Salat, Fleischsalat, Krabbensalat und habe mich da durchgefressen und fand das einfach faszinierend, was so am Gaumen passieren kann.
Ihre Lehre haben Sie gemacht im Chalet Suisse im Grunewald. Das hatte damals doch einen ganz anständigen Ruf.
Es war anständig, ja. Es war ein Ausflugsrestaurant. Es hatte zwar keinen Stern und auch sonst jetzt keine Meriten in Gastronomieführern. Aber ich muss auch im Rückblick sagen, wir haben mit hervorragenden Produkten gearbeitet. Es gab damals schon Hummer, Rinderfilet, Trüffel. Was ich hätte damals machen sollen, ich Idiot. Ich hätte mein ganzes Geld, was ich verdient habe, in die Weinkarte stecken sollen. Ich hätte mir die Weine kaufen sollen, die der auf der Karte hält. Da hätte ich wirklich 1000-prozentige Gewinnmargen gehabt. Wahnsinn. Der hatte Lafite, Mouton, Cheval Blanc, Yquem, also alle großen Bordeauxer Chateaus drauf zu stehen für ein Appel und ein Ei.
Das hat Sie insoweit geprägt, als dass dieser, Sie haben sich ja selber eben so bezeichnet, dieser Hooligan diszipliniert wurde. Das Leben bekam eine Struktur.
Ich habe einfach was gefunden, wo ich tatsächlich meine ganze Energie und Kraft verbrennen konnte. Und wir haben schon in der Ausbildung 14, 15 Stunden gearbeitet und immer 6 Tage in der Woche. Und dadurch, dass das Geld bei mir damals knapp war, habe ich nebenbei noch gejobbt und habe in so einem Jeansladen gearbeitet. Mike's Laden in der Nürnberger Straße war so die Luxusikone damals für Jeans, war neben dem Dschungel, dem Nachtclub. Und dann hatte der, warum auch immer, noch einen Ableger in Neukölln unten. Und da sind vor allen Dingen ganz viele aus Ostberlin Hooligans rübergefahren, weil es da so Marken gab wie Replay, Blue System. Das war damals so mega hip. Und ich habe das verstanden, denen zu suggerieren, dass ich das Angebot verknappe, dass es kaum immer was gibt von den neuen Sachen. Und habe das dann aus dem Laden rausgekauft und denen fürs Dreifache verkauft. Und da habe ich dann doch auch schon bei mir gemerkt, dass ich teilweise ein cleveres Kerlchen bin.
Im Charlie Swiss und in anderen Häusern haben Sie zunächst das Handwerk gelernt, aber zum Künstler geworden sind Sie?
Spät. Sehr, sehr spät.
Bei wem? Wer hat Sie da geprägt?
Das erste Mal, dass ich Kochen als Kunst wahrgenommen habe, war tatsächlich, wo wir in Paris essen waren bei Alain Ducasse. Das war schon, das hat klar gemacht, das war so eine Benchmark. Also da ging es nicht mehr nur um Essen, Trinken, nach Hause gehen. Da ist was passiert und der Koch damals, der tatsächlich völlig anders war, ist er heute noch, aber nicht mehr so besonders, ist Pierre Garnier damals gewesen. Und bei Pierre Garnier gab es zum Beispiel ein Gericht, das war Entenstopfleber gebraten mit Karamellsoße, Blaubeeren und Estragon. Und das war so abstrus anders. Also wirklich so völlig anders. Und das war noch so 3-4 Jahre, bevor dann Ferran Adrià in Spanien kam mit seiner, der hat ja anfänglich, anfänglich hatte er noch nicht molekular gekocht, aber bei dem gab es dann zum Beispiel so ein Gericht wie Kalbshirn mit Kaisergranaten und Algen. Ja, also das waren Dinge, die gab es in Deutschland nicht. Die haben wir noch nie gesehen. Die Vorstellung war gar nicht da. Und,
ja, weil es so widersprüchlich war, nicht? Das tat man einfach nicht, das zusammenzubringen.
Das gab es auch überhaupt gar nicht. Das ist, wir haben ja in Deutschland auch das große Problem gehabt, bis im Endeffekt vor 15 Jahren oder 16, 17 Jahren, dass wir gar nicht geguckt haben, was haben wir selber? an Zutaten, sondern wir haben einfach völlig blind aus Frankreich gekauft. Wir haben uns überhaupt gar nicht zugetraut. Also jetzt aus der Nordsee gab es ein paar Fische und so, Gemüse war so lala, aber alle haben dann lieber blöde Babymöhrchen aus der Bretagne gekauft, die nach nichts geschmeckt haben. Und diese Emanzipation, die hat einfach auch Jahrzehnte gedauert. Heutzutage sieht das Spiel natürlich wieder anders aus. Da muss man aufpassen, dass man nicht glaubt, nur weil man eine Möhre fermentiert und in dünne Scheiben hobelt und noch ein paar Blüten drauflegt, dass das wirklich lecker Essen ist. Das ist für mich dann eher schon fast museal. Das schaut man sich an und das heißt aber nicht automatisch, dass das lecker schön ist und dass man das wieder haben möchte. Da müssen gerade die jungen Gastronomen ein bisschen aufpassen, dass sie Konzepte schaffen, mit denen sie Menschen wirklich für Jahrzehnte an sich binden.
Der normale Koch spult seine Rezepte runter. Der engagierte Koch, der Kochkünstler, der macht die Küche regelmäßig zum Laboratorium, um da selber Dinge auszuprobieren. Können Sie sich noch daran erinnern, wie Sie das erste Mal gesagt haben, ich möchte etwas Neues schaffen, also etwas kreieren?
Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe natürlich kreiert, aber es war alles auf einem sehr einfachen, sehr Basisniveau. Ich bin mit 23 Küchenchef geworden und da habe ich ganz viel kopiert. Also das heißt, ich habe bei jemandem gebackenen Fisch gesehen. Dann habe ich mir überlegt, wie mache ich gebackenen Fisch? Und anstatt den durch Tempura-Teig zu ziehen, habe ich dann so hauchdünnen Brickteig genommen und weiß, dass ich so einen Rochenflügel gemacht habe mit einem Linsensalat und Limettenmayonnaise. Und das war auch irgendwie lecker. Aber ich habe lange, lange gebraucht, bis im Endeffekt 2003, also vor 14 Jahren. Da war ich dann auch schon 29. Dass ich tatsächlich für mich festgestellt habe, es gibt da draußen was, was mein Herz berührt. Weil bis dato hatte ich schon auf der ganzen Welt in den besten Restaurants gegessen. Also vor allen Dingen natürlich in Frankreich, aber auch in Spanien. Und nichts davon hatte mich wirklich mitgenommen. Nichts davon hat mich bis ins Mark erschüttert. Und dann bin ich nach Singapur geflogen. Und da gab es damals noch nicht mal eine Handvoll Restaurants, die sich einem neuen Stil verschrieben haben, der auch nur wenige Jahre existiert hat. Das nannte sich Contemporary Chinese Fine Dining und sollte eine Mischung sein zwischen dem Anrichten der westlichen, der europäischen Küche, auch europäischen Zutaten in der Verbindung mit der kantonesischen Küche. Um das auf den Punkt zu bringen, es gab zum Beispiel eine Peking-Ente und diese Peking-Ente wurde noch zusätzlich mit einer Scheibe Entenleberterrine addiert, was dem Ganzen ein französisches Geschmacksmuster gegeben hat. Aber doch in der Textur und in der Gesamtaromatik war es kantonesisch und es ist aber mehrschichtiger geworden, feiner und der hatte halt auch Wahnsinnsgerichte wie diesen knusprig gebackenen Kabeljau mit einer Schweinesüß-Sauersauce und obendrauf einem sauerscharfen thailändischen Mangosalat. Also er hat sogar Thailand, Tempura, Backen, Japan und chinesische Soße miteinander verbunden. Das ist für einen Asiaten völlig eigentlich undenkbar und irgendwie ist das auch nicht durchgegangen, aber Sam Leong, wie der gute Mann hieß, war halt auch im Endeffekt ein asiatisches Mischlingsbeispiel. In Malaysia groß geworden, als die Eltern ethnische Chinesen, dann nach Singapur gegangen, um dort zu leben und zu arbeiten. Und der hat mich absolut umgehauen. Also da saßen wir im Restaurant und große Augen, blass geworden.
Und den Tränen nahe, vermute ich?
Nee, einfach völlig entsetzt, ja. Was es für großartiges Essen gibt und warum das überhaupt gar keiner postuliert, darüber schreibt, das nicht weitergibt, warum das so versteckt ist und klein gehalten wird. Und dann hat es bei mir aber tatsächlich noch 3 Jahre gedauert. Zwischen 2003 und 2006 bin ich immer wieder rübergeflogen, habe viel kennengelernt, habe für mich die japanische, thailändische und kantonesische Küche durchforstet, studiert, im Hinterzimmerchen gekocht, aber gewartet und auch gebraucht, bis ich Ende 2006 meinen ersten Stern gekriegt habe, des Jahres geworden bin und gesagt, okay, wenn ihr mich jetzt für den Quatsch, den ich bis dato gekocht habe, so eine Mischung aus französisch, spanische Avantgarde, ein wenig asiatische Aromen, ein Hauch Berliner Regionalität, also es war im Endeffekt eine Tourismusfallentour auf dem Teller über 6 Gänge, wenn ihr mich dafür so hoch bewertet, was macht ihr dann, was gebt ihr mir? Wenn ich so koche, wie ich wirklich bin. Und dann habe ich am nächsten Tag die Eier in der Hose gehabt, habe in den Spiegel geguckt und habe mich gefragt, Tim, wer bist du, was willst du sein? Möchtest du weiter die Geißel dessen sein, was der Gast von dir erwartet? Oder möchtest du einfach völlig selbstständig, autark schaffen und hoffen, dass der Gast damit glücklich wird? Und genau diesen diesen Turnaround habe ich dann gemacht und habe angefangen, so zu kochen, wie ich es für richtig hielt. Das hat mich meinen Job gekostet im Swiss Hotel damals. Die wollten nur noch, dass ich weltweiter, im 44, die wollten nur noch, dass ich weltweiter Küchendirektor bin. Und ich habe gedacht, nee, die Restaurantkritiker haben mir sehr schnell suggeriert, dass für mich nicht das Ende der Straße erreicht ist, dass ich auf meinem Höhepunkt bin, sondern dass da mehr geht. Das habe ich nicht wirklich glauben wollen, weil ich ein sehr pessimistischer Mensch bin, aber habe dann doch tatsächlich mich dazu entschieden, bin dann gewechselt mit meiner damaligen Ehefrau und immer noch meiner Geschäftspartnerin Marie ins Mar, Tim Raue, in das UMA im Adlon. Und dort, muss man dann ganz ehrlich sagen, begann dann der wahre Erfolg und der Aufstieg, der dann 2 Jahre später darin gemündet ist, dass wir 2010 uns selbstständig gemacht haben mit dem Restaurant Tim Raue und jetzt im Endeffekt auf dem Zenit, auf der Höhe sind. Wir haben 2 Sterne im Michelin, 19 Punkte im Gourmillot und sind seit 2 Jahren in der Liste der 50 besten Restaurants weltweit. Und das vor allen Dingen natürlich dank Gerichten, die ich kreiert habe, in denen ich mich wiederfinde, mit denen ich glücklich bin.
Sie haben eben beschrieben, dieses Schlüsselerlebnis, dieses kulinarische Schlüsselerlebnis in Singapur, dass man, wenn man es in Musik übertragen wollte, wahrscheinlich von Fusion sprechen würde.
Ja, definitiv.
Was Sie machen, ist mittlerweile nicht nur Fusion, sondern globalisierte Küche. Das heißt, Sie bedienen sich auf dem ganz großen Küchenbrett mit einem starken Akzent auf der asiatischen Küche, chinesisch, japanisch.
Thailändische Aromatik, ja. Ganz wichtig, weil die Thai-Küche ist eine sehr einfache Küche. Simpel wäre der richtige Adjektiv dafür. Und das Schöne am Simplen ist halt, es dauert nicht lange und es hat eine unglaubliche Prägnanz. Das heißt, die Süße der reifen Früchte, die Säure der Limetten oder des Essigs und die Schärfe sind enorm präsent. Für uns ist das oftmals nicht ausbalanciert und schon provozierend am Gaumen. Und das versuche ich halt leicht auszubalancieren. Wir nutzen aus der japanischen Küche vor allen Dingen den Purismus, diesen Wahnsinn für die besten Zutaten. Wirklich nur das allerbeste Selektive zu nehmen. Und die Kantonesen, da bedienen wir uns vor allen Dingen der Technik, weil wir dann die Franzosen nicht mehr brauchen. Und die kantonesische Küche ist vor allen Dingen lecker. Und das ist was, was ich für ungemein wichtig finde, ist, dass du mit dem ersten Löffel das Gefühl hast, hier bin ich richtig, hier bin ich glücklich. Und dass es nicht einen zweiten, dritten Haps bedarf, bis man sagt, oh ja, das ist sehr schön, das ist sehr fein. Das ist halt genau nicht meine Welt. Ich will nicht fein sein. Ich mag zwar Eleganz und Souveränität, aber ich möchte, dass es am Gaumen tatsächlich eher schallert und ballert, dass es eine Achterbahnfahrt ist aus Temperaturen, Texturen und Aromen und nicht so ein sinnfreies Dahingleiten.
Apropos Sinn. Kunst hat immer eine, wie auch immer, geartete Botschaft. Ob ich ein Buch lese, einen Film sehe, eine Oper höre oder mir ein Kunstwerk angucke, ich bin hinterher klüger, weiser und angerührter, als ich es vorher war. Mancher missversteht das, als wenn Künstler so einen pädagogischen Impetus hätten und eine Botschaft vermitteln wollten. Das wollen sie nicht, aber sie wollen ja etwas weitergeben. Vielleicht lassen wir es einfach mal bei dieser vagen Formulierung des etwas Weitergebens. Ich glaube, diese Komponente, weil Sie auch eingangs sagten, Sie verstehen sich nicht mehr so, wie das früher war, als einer, der so dem Gast nach dem Munde kochen will. Sie wollen schon etwas weitergeben.
Absolut. Ich finde das ja auch immer ganz faszinierend. Ich weiß nicht, wie Ihnen das ergeht, wenn man also jetzt gerade vor einem Bild zum Beispiel steht, einem gemalten Bild, einem Ölgemälde. Und dann finde ich das manchmal ganz spannend, wenn Kritiker über dieses Bild sprechen und das interpretieren. Und ich habe das mehrfach das Glück gehabt bei Kunst, dass dann die Künstler kamen, den Kritiker angeguckt haben und gesagt, wow, was du da rein interpretierst. Also das habe ich mir nicht dabei gedacht, wo ich das geschaffen habe. Und das, was ich weitergeben möchte, ist, dass für mich Gastgeben, das Gastronomische an sich, dass das Spaß und Inspiration sein soll. Dass die Menschen, wenn sie bei uns sitzen, neue Geschmackseindrücke bekommen, die sie in ihrem gesamten Leben beflügeln. Wenn ich in eine Ausstellung gehe und Bilder sehe, ich habe eine Lieblingsmalerin, Elizabeth Peyton, die wunderbare Porträts malt, unglaublich fein und zart darstellt, dann ist es so, dass mich ihre Kunst zum Nachdenken anregt ob meine Gerichte genug von dieser Feinheit haben, von dieser Zartheit. Und ich versuche oftmals, dass ein Teil der Gerichte in so einem Menü wie ein Wölkchen sind. Unglaublich zart, kaum zu erahnen, wenn man sie optisch sieht. Und dann aber, wenn man sie haptisch am Gaumen hat, sie mit Säure, Süße und Schärfe eine Nachhaltigkeit bilden und Bilder, Geschmacksbilder und Aromenbilder beim Gast abgebildet werden, die ihn inspirieren. Und dass er dann rausgeht und wenn das wie letztens zum Beispiel ein Automobildesigner ist, der dann sagt, so jetzt möchte ich ein Auto machen mit Form, die mir so viel Freude machen, wie mir dein Essen heute Freude gemacht hat. Und dann weiß ich, dass ich sinnvollerweise was weitergebe. Dieses Weitergeben geht aber nur auf einem gewissen Level. Ich habe ja auch 3 Brasserien, die Colettes und auf dem Mein Schiff Flotte jetzt 4 Restaurants, die heißen Hanami bei Tim Raue. Und da geht es weniger um das Weitergeben des künstlerischen, des gestalterischen Aspekts, sondern vor allen Dingen, dass der Gast glücklich ist und gerne wiederkommt. Und das gibt es ja auch. Man hört ja auch Musik, die einen einfach umarmt und ein Wohlfühlen lässt. Und dann gibt es Musik, die einen erinnert, wo man zurückgeht in seine Vergangenheit oder an großartige Momente erinnert wird. Oder es gibt Bilder, die einen mitnehmen. Und ich habe mit Massimo Bottura, einen sehr guten Freund, der letztes Jahr die Nummer 1 auf der Liste der 50 besten Restaurants war. Jetzt ist er auf Platz 2. Und Massimo sammelt Kunst und holt sich seine Inspiration vor allen Dingen aus der Kunst. Und wir haben schon oft darüber gesprochen, wie schwierig das dann ist, dass er einen Teller entwickelt, der unglaublich viel Spielraum für Interpretationen lässt, weil er so künstlerisch angelegt ist, dass der Genuss, das Essen an sich nicht im Vordergrund steht. Und das ist nicht meins. Also da versuche ich nicht in der Gestalt des Tellers. Er hat jetzt zum Beispiel eine Seezunge gemacht mit Meeresbrise oder Meeresgischt. Und dann kriegen sie einen weißen Teller, der braun angebrannt ist. Und dann sieht man etwas, was papierhaft sich aufschichtet. Darunter liegt ein Stück Seezunge mit einer wunderbaren Beurre Blanc. Und der Teller wird nur als die Seezunge in der Meeresgischt erklärt. Und wenn man dann nachfragt, warum ist der denn braun? Was hat denn das Braun? Die Verschmutzung der Meere und so. Und dann entsteht daraus eine Geschichte. Und ich tue mich immer schwer damit, wenn mir jemand Kunst erklären muss. Sondern ich sehe ein Bild oder ich sehe ein Kunstwerk und dann berührt das mich und ich will es. Oder finde es toll oder halt nicht. Wenn es erst funktioniert, wenn es mir erklärt wurde, dann halte ich das für eine für mich schwierige Kunstform. Das liegt aber auch daran, dass ich ein sehr linearer und pragmatischer Mensch bin. Und so koche ich auch.
Aber um im Bild zu bleiben, also ein Bach-Kunstwerk kann man natürlich, eine Bach-Musik kann man natürlich zunächst mal als ein Klangereignis auf sich herabtropfen lassen. Aber wenn ich weiß, da ist das Thema, dann kommt ein neues Thema. Die verschmelzen miteinander, gehen auseinander, dann geht es in die Variation. Dann kommt zu dem Ästhetischen noch ein intellektueller Genuss und wahrscheinlich ist es doch für Sie auch besonders erhebend, wenn ein Kunde oder ein Gast Ihnen sagt, also wie Sie mit diesem Stoff und mit dem und jenem Gewürz gearbeitet haben, also dass er es rausschmeckt aus der Gesamtkomposition, doch wahrscheinlich auch genauso bereichernd wie bei einem Maler, der sagt, du hast das gut dekodiert, da ist ein Zitat gewesen, da ist ein Hinweis gewesen, dahinter versteckt sich diese Allegorie oder Person.
Absolut, aber da muss man ganz klar sagen, das sind vielleicht 15% der Gäste und Sie müssen schon sehen, dass Sie mehr als 15% mitnehmen.
Ich habe den Eindruck, um noch bei dieser Kunstsprache zu bleiben, Sie sind Intendant eines ziemlich großen Unternehmens, das Schauspiel vorhält, Oper, Operette, Ballett und gelegentlich auch noch Filme vorführt. Ich habe mich natürlich versucht, vertraut zu machen mit Ihrer Biografie und den vielen Stationen, die viele Küchen, in denen Sie gelernt haben. Aber ich habe dann endgültig aufgegeben, als ich versucht habe zu verstehen, welche Häuser Sie selbst eigentlich aufgebaut, geleitet, wieder abgegeben, schließen mussten. Was ist der Stand der Dinge gegenwärtig?
Da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da müsste ich mich jetzt wirklich, wirklich konzentrieren, um das alles runterzuhusten.
Also welche Häuser gibt es hier in Berlin?
In Berlin ist es erstmal so, dass das Hauptrestaurant, und das besitze ich zusammen mit meiner Geschäftspartnerin Marie, das ist das Restaurant Tim Raue. Dann haben wir die Colette Brasserien, die sind in Konstanz, München und Berlin. Wir betreuen auch die Tertianum Seniorenresidenzen, die ebenfalls in Konstanz, München und Berlin sind. Und dann haben wir in Berlin noch im Olympiastadion die Studio-Loge. Das ist ein Bereich, wenn Hertha BSC spielt, wo wir bis zu 180 Leuten unterkriegen. Dann haben wir das Srabua bei Tim Raue im Hotel Adlon. Das ist ein asiatisches Casual-Konzept, wo wir eher so japanisch-chinesisch arbeiten. Dann habe ich die 4 Hanamis bei Tim Raue auf der Mein Schiff 3, 4, 5 und 6. Da kochen wir auch Asian Casual. Und dann haben wir noch das Dragonfly in Dubai.
Das ist, glaube ich, das Neueste, oder?
Nee, das Neueste ist das Hanami jetzt auf der 6 und der 3 und 4. Und das Dragonfly, das ist so eine Mischung aus 1:1 Restaurant, kulinarisch, aber im Casual Aussehen, Fitting. Das ist halt auch, manchmal ärgere ich mich so, dass ich so im Englischen gebunden bin, dass ich oftmals die deutschen Begrifflichkeiten dafür nicht mehr nutze. Aber das ist halt auch die Internationalisierung des Geschäfts und die Gäste, die immer mehr Englisch sprechen, dass man manchmal das Deutsche verliert, was schade ist, weil es wirklich eine tolle Sprache ist.
Mitte 40 und Chef eines Küchenkonzerns, wie schaffen Sie
Anfang das? Anfang 40.
Auch noch sensibel bei solchen Fragen.
Ja, natürlich.
Wie schaffen Sie? Sie müssen ja ein Berserker sein. Aber Sie haben, glaube ich, in Ihrer Autobiografie geschrieben, Sie sind in der Küche immer noch und ich vermute, das ist Ihre Lebenshaltung, ein Hooligan.
Es wird immer besser. Also der Hooligan wird immer kleiner und der souveräne, entspannte, liebenswerte Kerl wird immer größer. Und es ist natürlich auch so, das muss man auch ganz klar sagen, der Stress und der Druck, unter dem man in der Küche steht, der ist halt immens. Der ist auch mit dem, was der normale und ein Großteil der Menschen leisten, damit möchte ich nicht deren Arbeit schmälern, sondern den Momenten, in denen man unter Druck steht, extrem groß. Und dieser Druck muss halt raus. Dafür muss es ein Ventil geben. Und da ich Alkohol und überhaupt Drogen sowieso nicht schätze, ist es halt manchmal einfach so, dass sich das dann entlädt. Ich muss dazu sagen, Gewalt ist was, was ich heutzutage oder schon seit Jahrzehnten absolut ablehne. Ich finde, dass der Staat da auch viel stärker noch intervenieren muss, um das absolute Gewaltmonopol zu haben. Wir merken in der heutigen Zeit immer mehr, dass wir das verloren haben. Auch die Autorität und den Respekt, den die Staatsgewalt im Endeffekt auszustrahlen hat. Und das ist schwierig. Ich toleriere überhaupt gar keine Gewalt in meinem Umfeld und auch bei meinen Köchen nicht. Das brauchen sie auch nicht. Aber es ist natürlich schon so, dass das muss ich manchmal einfach Luft machen. Und das heißt dann halt in der Küche, wenn ganz viel daneben und schief geht, dass ich halt nicht in dem Moment, wo es dann richtig eng wird, dann sage so, jetzt reicht's mir jetzt. Aber jetzt müssen wir uns hier einmal kurz aufstellen, ganz doll konzentrieren und weitermachen, sondern dass ich dann wirklich mit einem Löffel auf den Tisch haue und sage, jetzt haltet ihr wirklich alle mal die Schnauze, jetzt Arschbacken zusammen und jetzt wird wirklich die nächste Viertelstunde müssen wir Vollgas geben, weil wir einfach hinten dran sind. Und das bedeutet für sie halt, dass zum Beispiel ein Blech mit 2 Fischen, 2 Steinbutten auf den Boden gefallen ist. Und wir haben aber schon das ganze Bonbrett voll mit 50 Gästen. Und jeder kriegt ja ständig was, wenn man 6 bis 8 Gänge isst. Und das heißt, bis die 2 Steinbutte wieder rangehen, dauert es 18 Tische. Und 18 Tische sind halt einfach mal so 1,5 bis 2 Minuten. Ergo, das sind so die 40 bis 50 Minuten, die man im Restaurant wartet, wenn man kein Essen kriegt und sich wundert, was ist denn passiert? Und um diese Zeit mal mindestens um 75% zu reduzieren, bedarf es einer Anstrengung, einer Energieleistung, die überhaupt gar nicht mehr vorhanden ist, weil alle auf 100% laufen. Und wie wir wissen, geht mehr als 100% nicht.
Wie kriegen Sie da Mitarbeiter? Wie rekrutieren Sie die? Das müssen ja nicht nur Talente sein, das müssen ja auch nahkampferprobte
Das müssen Damen Menschen sein, die unglaublich viel Energie haben, meistens auch den Ehrgeiz, also nahezu alle, den Ehrgeiz in ihrem Leben selbst Küchenchef zu werden, erfolgreich zu werden. Es sind im Endeffekt Menschen, die oftmals früher schon Leistungssport gemacht haben oder was anderes hatten, in dem sie sehr gut waren oder sehr gut sein wollten und die dann auch ihre Energie und ihre Kraft kanalisieren. Und die, die einmal bei uns sind, der Großteil bleibt relativ lange, weil die Arbeitsbedingungen nichtsdestotrotz hervorragend sind.
Wirbt der Intendant an anderen Bühnen, um im Bild zu bleiben, ab? Oder besuchen Sie die Schauspielschulen und sagen?
Nein. Ich leiste einfach. Ich bin natürlich sehr präsent in den Medien. Das macht junge Menschen auf uns aufmerksam. Das Wichtigste sind die internationalen und nationalen Kochsymposien. Da gibt es die Chef's Days, die Chefsache. Es gibt halt Orte, an denen dann 1.000, 2.000 junge Menschen aus der Gastronomie zusammenkommen, auf denen ich auftrete, dann meine Gerichte zeige, unsere Arbeit zeige und natürlich auch damit werbe, dass wir in einer Lohberger Küche kochen mit All-Klett-Töpfen und Pfannen. Also das ist so wirklich das Beste vom Besten. Wir kaufen die beste Ware, wir diskutieren nie über Preise, sondern wir wollen einfach nur die absolute Selektion haben. Und das macht denen, die das wirklich wollen, dann Spaß und gibt ihnen den Anreiz, zu uns zu kommen.
Die Rolle der Medien in Ihrem Geschäft hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten zugenommen?
Massiv sogar zugenommen, ja.
Ich nenne mal ein paar Namen, die auch der Öffentlichkeit hinreichend bekannt sind, nicht zuletzt durch die mediale Vermittlung. Tim Mälzer, Vincent Klink von der Stuttgarter Wielandshöhe, Johann Lafer mit seiner Stromburg, Horst Lichter. Wenn Sie das beobachten, dieses mediale Geschäft mit den Küchen,
Die Frage ist ja auch immer, welche Medien nutzt man? Und ich bin erstmal ein großer Freund, sehr haptischer Kerl des Printes. Also das heißt, für mich hat Print immer Vorrang eigentlich. Facebook und Instagram nutze ich wirklich nur sehr, sehr eingeschränkt und dann auch nur fürs Restaurant. Aber es gibt natürlich auch neue Medien, die gewaltig sind. Wir haben als erste Deutsche jetzt auf Netflix eine Episode bei Chef's Table gekriegt. Und Netflix ist ein Streamingdienst, der unglaublich gut funktioniert. Die haben jetzt schon über 100 Millionen Abonnementen weltweit. Menschen, die mindestens aus der mittleren Bildungsschicht kommen und aufwärts. Die Fernsehprogramme, die sie selber produzieren, sind extrem spannend. Chef's Table ist zum Beispiel eine Serie, wo Köche aus der ganzen Welt, die nach Meinung der Chef's Table-Macher interessant sind, charakterlich interessant sind oder eine lustige Geschichte haben, also mit lustig meine ich jetzt eher eine ernsthafte Geschichte, porträtiert werden. Da war zum Beispiel auch mein Freund Massimo Bottura, Grant Achatz aus Chicago, auch ein wahnsinniger Typ, oder eine buddhistische Nonne. Und in dieser Abfolge bin ich als erster Deutscher ausgewählt worden. Und das ist im März, glaube ich, online gegangen. Und wir haben wirklich zehntausende Reservierungen bis zum Jahresende aus der ganzen Welt, die kommen, weil diese Folge gesendet wurde. Das kriegen sie sonst nur hin, also so ein Feedback durch Restaurantführer wie den Michelin Gourmillot oder halt auch The World's 50 Best Restaurants List. Wenn sie einen Artikel in der FAZ haben, haben sie vielleicht 1500 Gäste im Jahr. Das ist ein Mehrfaches, was da entsteht. Und das ist natürlich schon wichtig. Was Fernsehen angeht, das ist für mich, also jetzt reines, auch nationales Fernsehen, ist ein ganz anderer Markt. Mhm. Einer, in dem man relativ wenig Geld verdient, muss man ganz klar sagen. Also wer denkt, dass er mit Fernsehen reich wird, das kann er vergessen. Er generiert halt eine Aufmerksamkeit im Mainstream-Bereich. Und je nachdem, welche Konzepte man realisiert, ist das relevant oder nicht. Für meine Restaurants auf der Main-Schiff ist das unglaublich relevant, dass ich tatsächlich regelmäßig im Fernsehen bin. Und deswegen habe ich mit Tim Melzer diese Serie Kitchen Impossible, die wir angefangen haben, die er hauptsächlich weiterführt, weil er sich auch selber in dieser Rolle gefällt und das hervorragend macht. Ich habe gar nicht die Zeit dafür und ich sehe mich auch vor allen Dingen noch als Koch. Es ist aber auch so, dass das Fernsehen jetzt nicht dafür gesorgt hat, dass in meinem Beruf das Standing auch bei denen, die den erlernen wollen, besser geworden ist. Wir haben vor 10 Jahren 20.000 Koch-Azubis gehabt. Jetzt haben wir 5.000. Und das heißt, das ist ein Beruf, der tatsächlich im Moment am Boden liegt. Und das ist schade, wie ich finde, weil es ein Beruf ist, wo du nie arbeitslos bist. Du hast natürlich Stress. Du verdienst anfänglich nicht so viel. Das hat sich allerdings auch schon geändert. Und wenn du es dann als Chef geschafft hast, dann geht es dir sehr, sehr gut. Das muss ich ganz klar sagen. Natürlich muss man dann zu den Besten gehören, aber da geht es einem schon gut als Handwerker.
Wie wichtig ist die PR? Nochmal nachgefragt. Also wir haben ja einige Namen schon genannt, die dadurch auch eine große Popularität bekommen haben. Die Frage ist natürlich, inwieweit wird dadurch die Kochkunst demokratisiert oder möglicherweise auch banalisiert. Aber es gibt ja auch einige, die das nicht gemacht haben und denen es trotzdem gut geht. Ich will mal nur zwei Beispiele nennen. Harald Wohlfahrt von der Schwarzwaldstube in Bayersbronn oder gleich um die Ecke Klaus-Peter Lump von Barreis, die in der Öffentlichkeit kaum in Erscheinung treten und trotzdem immer volle Häuser haben, auf Monate ausgebucht sind. Nochmal die Frage, wie wichtig ist PR, wie wichtig sind die Medien für die Kochkunst?
Dann kann ich das jetzt wirklich ganz fokussiert nur auf mich definieren. Es ist elementar. Es ist im Endeffekt hier für uns in Berlin, ist es, als würden wir mit bunten Schildern rumrennen, um zu sagen, hallo, hallo, hier sind wir. Und das ist elementar. Und in Bayersbronn ist es so, dass man sich das jahrzehntelang erarbeitet hat durch wirklich extrem kontinuierliche, herausragende Arbeit. In Berlin ist in den letzten 10 Jahren so viel entstanden, dass es natürlich auch wichtig ist, anders zu sein, das Profil zu schärfen und das der Welt zu erzählen. Ich glaube ganz fest daran, dass das eminent wichtig ist, vor allen Dingen in einer so schnellen Gesellschaft, in der wir hier leben. In Bayersbronn tickt das Leben tatsächlich noch anders und die Menschen gehen dahin, um sich zurückzunehmen. Und es gibt auch in Berlin Restaurants, die kaum mediale Präsenz haben und immer voll sind und funktionieren. Ich möchte das bei uns jetzt nicht mehr ausschließen, nachdem wir all das hatten. Aber ich kann nur sagen, aus meiner Sicht ist das sehr, sehr wichtig. Und ich bin sehr glücklich, dass ich das auch definieren durfte und auch mitgestalten durfte.
Kochen zwischen Event und Kunst, das ist ja so quasi das Unterthema unseres Gesprächs. Und zu diesem Event-Zirkus gehört natürlich auch Gourmillot, Michelin, wie sie alle heißen. Wobei ich mich immer frage, oder umgekehrt Sie frage, wie gehen Sie damit um? Haben Sie sich ungerecht behandelt gefühlt, als sie in dem einen oder anderen statt der erwarteten 19 oder 18 oder 17 oder 16 bekamen. Kurz, fühlen Sie, die Kritik mit Ihnen fair und auf Augenhöhe umgeht?
Das ist eine Frage, die man sich relativ früh im Leben stellen sollte, wenn man bewertet wird. Ja. Und man sollte relativ schnell lernen zu ignorieren und auch nicht alles ernst zu nehmen. Also wenn mir jemand, und das habe ich jeden Tag erzählt, das war das schlechteste Essen meines Lebens, dann werde ich auch einen finden, der mir erzählt, das war das beste Essen meines Lebens. Beides sind Extreme. Und wenn mir 80% sagen, es war sehr gut und ich möchte wiederkommen, dann weiß ich, dass das der richtige Weg ist. Da muss man dann einfach auch tatsächlich ein Schutzschild über die Jahre, Jahrzehnte entwickeln, indem man sagt, ich darf nicht alles persönlich nehmen. Ich darf es auch nicht annehmen. Und wenn mir ein Gast sagt, das ist ihm zu salzig, dann brauche ich auch nicht um den rumrennen wie so eine kleine Furie und immer, ach, passt das jetzt beim nächsten Gang, haut das hin. Der hat einfach ein anderes Verständnis, ein subjektives Wahrnehmen, was anders ist. Wenn ich aber ein neues Gericht realisiere und das dann mittags erstmal über eine Woche bei meinen Stammgästen versuche zu servieren, um Feedback zu kriegen und mir sagen von 10, 8, Herr Rau, das ist zu scharf, dann kann ich relativ sicher davon ausgehen, dass es zu scharf ist. Und das nehme ich an. Und so ist es natürlich auch, dass man Tendenzen erkennt, wenn zum Beispiel man von 3 Restaurantführern in einem Jahr gleichzeitig aufgewertet wird, dann kann man schon davon ausgehen, dass man eine grundsätzliche Entwicklung vollzogen hat. Man sollte aber natürlich auch in der Lage sein, sich so zu reflektieren, dass man das selber erkennt und weiß, wohin das geht.
Apropos Tendenzen, wie geht's denn weiter mit der Kochkunst jetzt in der Liga, in der Sie kochen? Zeichnen sich da neue Tendenzen ab? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie denn, nachdem wir regionale Küchen, nationale Küchen hatten, eine fusionierte Küche, wie wir sie ja am Beispiel von Singapur besprochen haben, jetzt die globalisierte Küche haben, in der anything goes. Was ist die nächste Stufe?
Die nächste Stufe, die gibt es schon. Die gibt es schon seit 2, 3 Jahren. Es ist eine sehr starke, ich muss aufpassen, wie ich das Wort benutze, weil es gibt mittlerweile eine politische Partei in Deutschland, die in die Richtung geht. Es geht um die Identität. Also eine Küche, die nicht nur mehr der Region, sondern auch der Persönlichkeit zugeordnet werden kann. Im Moment gibt es das beste Restaurant laut der 50 Best Liste ist das 11 Madison Park in New York. Und Will und Daniel, die beiden Besitzer, haben sehr viel Wert darauf gelegt, nicht nur Produkte aus der Region zu nehmen, sondern auch Gerichte, die in New York schon vor 100 Jahren gekocht werden, also eine ganz starke Identität zu ihrer Stadt zu schaffen.
Individualisierung der Küche? Also hin zu klassischen Meisterkoch, so wie man sagt, ich möchte einen Richter kaufen oder ich möchte einen Walser lesen.
Definitiv.
Ah ja.
Also definitiv. Und ich glaube, das habe ich von den Menschen gelernt, die aus der Kunstbranche kommen, die gesagt haben, die teuersten Künstler, ich habe sie mal gefragt, woran erkennt ihr die besten und warum sind das die teuersten Künstler? Und dann sagt, da ist einfach eine rote Linie drin, das siehst du. Und deswegen Elizabeth Payton, die ich persönlich kennenlernen durfte, ich bin auch Gerhard Richter mal über den Weg gelaufen und habe viele von seinen Arbeiten gesehen, da ist einfach eine rote Linie drin, du siehst das einfach sofort. Dir hält einer das Bild hin und es muss nicht erklärt werden oder du denkst nicht, was könnte das sein? Wer war Van Gogh, Picasso, obwohl der nun auch viel, sehr viel teilweise an Output hatte, aber du siehst sofort, was ist das? Und beim Kochen ist das schwieriger, weil das Visuelle spielt eigentlich eine absolut untergeordnete Rolle. In der heutigen Welt von Social Media werden Fotos rumgeschickt, wo dann welche da drunter posten, was, das soll ein 2-Sterne-Gericht sein, das sieht doch gar nicht so aus. Wie kann man erkennen, wie etwas schmeckt? Oder kennen Sie irgendjemanden, der sagt, oh, ich gehe in diese Pizza sieht immer fantastisch aus, aber schmeckt nicht.
Es widerspricht ein wenig dem, was Sie eingangs gesagt haben. Das Essen findet ja nicht nur auf der Zunge statt, sondern ist Teil eines großen inszenierten Gesamtkunstwerkes und wie ich den Teller bekomme, hat eine ästhetische Qualität. Das sind ja meistens Grafiken, die man da bekommt.
Nein, da muss ich Ihnen widersprechen. Das habe ich nicht gemeint. Da widerspreche ich mich überhaupt gar nicht, sondern das, was ich eingangs meinte, war, dass es 3 Säulen in einem Restaurant gibt. Die Gestaltung des Restaurants, damit meine ich das Interior Design, die Atmosphäre, das Servicepersonal und die Küche. Wie die Küche, wie das Essen aussieht, es ist absolut sekundär. Sie werden nicht wiederkommen, wenn Sie bei mir was gegessen haben, was hübsch aussah und Ihnen nicht geschmeckt hat 6-mal. Sie werden aber sich an den Geschmack erinnern der Gerichte. Und die Köche, dazu zähle ich mich leider auch, und die Jüngeren sind noch viel schlimmer. Wir verplempern viel zu viel Zeit mit dem Anrichten, mit dem Schnitzen, mit dem Hinlegen, mit dem Pinzettenkochen, mit dem da noch eine Blüte. Eine Blüte schmeckt nicht. Wenn, dann nimm sowas wie Ananassalbei. Das hat Geschmack, das hat Wumms. Aber diese ganzen Blütenblätter, die drauf sind, das ist nur hübsch. und hübsch mag uns manchmal bezaubern, aber das, was uns wirklich mitnimmt, ist Geschmack.
Wie geht es mit Ihnen weiter? Was ist Ihr großes letztes Ziel noch, was Sie erreichen möchten?
Oh, es gibt kein großes letztes Ziel für mich.
Was ich doch jetzt schon in der Liga der Top 50, also der erste.
Mehr geht nicht.
Mehr geht nicht.
Mehr geht nicht.
Weil danach ist ja auch nur noch Zufall, wer auf der 1 und wer auf der 30 steht, oder?
Na, also das
wer maßt sich an zu sagen, der beste Schriftsteller einer Zeit, eines Jahres?
Absolut. Also es gibt die interessantesten. Ich glaube auch diese 50 Best List ist die Liste der interessantesten. Mir ist das wurscht, auf welchem Platz ich da bin. Das ist jetzt das zweite Jahr, dass wir auf dieser Liste sind. Ob es ein drittes gibt, werden wir sehen, aber das war das. Nein, ich versuche vor allen Dingen als Mensch mich zu entwickeln, weil als Koch habe ich sehr, sehr viel geleistet und da bin ich enorm zufrieden mit mir. Nicht selbst zufrieden, aber ich weiß, was ich da geleistet habe. Als Mensch habe ich noch ganz viel Nachholbedürfnis für mich selber, für die Menschen um mich herum, die ich liebe, die ich gerne habe. Auch für meine Köche und meine Mitarbeiter, denen ich auch immer versuche, ein besseres Vorbild zu sein. Und da, das ist der härteste Weg, den ich jeden Tag zu gehen habe, dass ich morgens tatsächlich aufstehe, weil ich eigentlich gerne im Bett liegen bleiben würde. Aber bis jetzt hat sich das noch nicht ergeben, dass ich das dann tatsächlich mal eine längere Zeit machen kann.